Wir beginnen heute eine Mini-Predigtreihe über das Herz. Jonathan Blöcher, unser Pastor, hat es so benannt: Diagnose, es ist das Herz. Wie die Botschaft des Propheten Jeremia uns heute heilt. Das ist die große Überschrift über die Predigt heute und auch über die Predigt kommenden Sonntag auf jeden Fall. Der Untertitel speziell für heute heißt unser doppeltes Herzproblem. Als ich das gelesen habe hier in der Vorbereitung, habe ich gedacht, okay, hört sich interessant an. Und als erstes ist mir dazu eingefallen ein Versprechen, was Gott uns in der Bibel gibt, wo er sagt, ich will euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leib und euch ein fleischernes Herz geben. Der Text steht in Hesekiel, ist aber heute nicht Grundlage der Predigt. Die Predigt oder der Predigttext legt noch einen anderen Schwerpunkt. Und zwar lese ich jetzt Jeremia 2. Vielleicht kann man sogar in der Zwischenzeit schon mal die Fenster aufmachen. Der Text ist ein klein bisschen länger. Wer mag, kann dazu aufstehen. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Jeremia 2, die Verse 1 bis 13. Jeremia spricht: Der Herr befahl mir, geh nach Jerusalem und rufe den Menschen dort zu, so spricht der Herr. Ich denke daran, Israel, wie du mir treu gewesen bist, als du noch jung warst. Du liebtest mich wie ein Braut ihren Bräutigam. Selbst durch die Wüste bist du mit mir gegangen, dorthin, wo man weder sät noch erntet. Du gehörtest mir allein, so wie die ersten Früchte der Ernte mir gehören. Wer sich an dir vergriff, machte sich schuldig und ich brachte Unheil über ihn. Hört, was ich euch jetzt sage, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Sippen Israels. Was habe ich euren Vorfahren Böses getan, dass sie sich so weit von mir entfernten? Sie liefen einem Trugbild nach. Sie verehrten andere Götter und betrogen sich damit selbst. Von mir wollten sie nichts mehr wissen. Dabei hatte ich sie doch aus Ägypten geführt. Durch die Wüste hatte ich sie geleitet, durch ein dürres und zerklüftetes Land, das trocken und dunkel ist, das niemand durchwandert und wo kein Mensch wohnt. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr seine besten Früchte genießen könnt. Doch kaum wart ihr angekommen, da habt ihr es entweiht. Mein eigenes Land habt ihr zu einem Ort gemacht, den ich verabscheue. Die Priester haben nicht mehr nach mir gefragt. Sie, die mit dem Gesetz vertraut sein sollten, kannten mich nicht einmal. Die Führer meines Volkes haben sich gegen mich aufgelehnt und die Propheten haben im Namen des Gottes Baal geweissagt. Nutzlosen Götzen sind sie nachgelaufen. Darum muss ich euch weiterhin anklagen, euch und sogar noch eure Enkel. Fahrt doch einmal übers Meer nach Zypern, sendet Boten ins Wüstenland Kedar und forscht nach, ob es so etwas schon einmal gab. Hat eines dieser Völker je seine Götter gewechselt? Und dabei sind sie doch gar keine Götter. Mein Volk aber hat seinen herrlichen Gott mit einem Götzen vertauscht, der ihm nicht helfen kann. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, zittert vor Schreck und Empörung. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser, und dann haben sie rissige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Ich möchte gern vor der Predigt noch einmal beten. Vater, viele von uns sind schon lange Christen. Wir kennen die Geschichten, der Bibel und die Texte haben unser Denken geprägt und unseren Glauben an dich, Jesus Christus. Aber damit unser Glaube fest bleibt und wir wirklich wachsen, immer mehr zu dir hin, brauchen wir es, dass dein Wort immer wieder in unser Leben hineinspricht und uns Zuspruch gibt, und aber auch Herausforderung. Und so möchten wir dich bitten, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du unser Verstehen segnest, dass du das Predigen von Jonathan segnest und ja, dass wir etwas mitnehmen aus diesem Gottesdienst, was uns beschäftigt und was uns verändert und was uns zum Segen wird. Amen.
Vielen Dank, liebe Brigitte, für die Hinleitung, das Gebet. Das ist wichtig. Es ist ein herausfordernder Text heute, das stimmt. Ich habe gedacht, ich muss eigentlich anfangen mit der Frage, was ist eigentlich ein Prophet? Was ist das eigentlich genau? Ich denke, man kann Propheten mit Virologen vergleichen. Die liegen uns ja gerade sehr nahe. Beide liefern eine Diagnose, sie liefern eine Therapie, sie warnen und sie geben Hoffnung. Beim Virologen muss ich das gar nicht lange sagen. Ne? Sie geben die Diagnose, die Zahlen sind viel zu hoch. Sie geben die Therapie, wir müssen dringend unser Verhalten ändern, Kontakte einschränken. Sie warnen davor, es wird noch schlimmer und dann kann es richtig übel werden. Und sie geben Hoffnung, wenn wir das wirklich ernsthaft machen, dann können wir alle zusammen schön Weihnachten feiern. Die Propheten damals beim Volk Israel, die gaben auch eine Diagnose. Sie sagten dem Volk in Gottes Auftrag, bei uns stimmt was nicht. Die sozial Schwachen werden ausgebeutet und wir als Volk, wir entfernen uns von unserem Gott, der uns doch aus Ägypten befreit hat. Ständig verehren wir nebenher andere Götter. Wir gehen gar nicht ganz von Gott weg, aber ständig nebenher noch ein anderes, noch ein Stützrad, ein Reserverad nebendran. Und ihre Therapie war, wir müssen uns ändern, wir müssen umkehren. Denn sonst wird Gott das nicht weiter mitmachen. Er wird das Land, was er uns gegeben hat, was wir entweihen, wie es gerade in diesem Text stand, er wird uns das wegnehmen. Aber wenn wir umkehren, oder auch wenn wir nicht umkehren, Gott wird dem Ganzen nochmal eine Wende geben. Das ist die große Hoffnung, das mit dem neuen Herz, mit dem neuen Bund. Aber die Diagnose ist noch ernster, die die Propheten stellen. Und wir sehen das bei Jeremia. Ich nenne mal drei Sachen, wo diese Diagnose noch tiefer geht. Erstens merkt Jeremia, es ist richtig schwierig umzukehren, sich zu ändern. Über 40 Jahre hat Jeremia gepredigt, diese Botschaften Gottes übermittelt und er hat gemerkt, es wird kaum reagiert. Es wird nicht richtig hingehört. Und selbst wenn man reagiert, dann nur mit halbem Herzen. Nur oberflächlich. In Jeremia 3, Vers 10 schreibt er, das Volk ist nicht mit ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein. Es ist das Herz. Das Herz, das nicht wirklich umkehren kann und möchte. Ja, unser Innerstes, da ist das Problem. Ja, es geht noch tiefer. Jeremia sagt, nein, nicht nur unsere Taten sind das Problem. Unser Hauptproblem ist gar nicht die Verhaltensebene. Unser Herz selber ist das Problem. Jeremia vergleicht die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk mit einem Ehepaar. Und er sagt, Gott ist unser guter Ehemann, aber wir gehen Gott ständig fremd. Wir sind notorisch untreu. Wir haben ein doppeltes Herzproblem. Erstens entfernt sich unser Herz ständig von Gott. Und zweitens hängt sich dieses Herz ständig an andere Götter. Ständig verehren wir neben ihm andere Götter. Wir heute könnten sagen, ständig hängt sich unser Herz an die Arbeit, an die Partnerschaft, an die Freizeit. Entweder entfernt sich unser Herz von Gott und dann suchen wir einen Ersatzgott, der die Leere füllt. Damals Baal, Asherah, Moloch, heute oft die Arbeit. Oder wir finden andersrum andere Götter attraktiver und hängen uns da dran und vergessen darüber, verlassen darüber unseren Gott. Doch Jeremia predigt, das ist ein ganz, ganz gravierender Fehler. Er bringt das in ein ganz lebendiges Bild. Ihr könnt ja mal selber überlegen, woraus würdest du lieber trinken? Aus einer frischen Quelle in der Lüneburger Heide oder aus deiner Regentonne? Und das ist das Bild, das er sagt. Mich, den Gott, die lebendige Quelle, die Quelle des frischen Wassers, mich verlassen sie. Sie graben sich Zisternen, wo sich abgestandenes Wasser sammelt, ja auch nicht wirklich sammelt, es versickert in diesen Rissen. Es ist oft gar nicht wirklich was da, nur so eine braune Brühe, ein bisschen Matsche. Und das trinken sie. Wir sind wie eine Blume, die sich von ihrer Wurzel abschneidet, weil sie lieber in der Blumenvase stehen möchte. Doof. Das Herz ist das Problem, sagt Jeremia. Und alle anderen falschen Taten, Sünden, sind die Folgen, die Folgefehler dieser grundlegenden Herzensproblematik. Jeremia benennt das immer und immer wieder. 6-mal steht im Buch dieser Satz: Mein Volk folgt dem bösen Trieb seines Herzens. Dem läuft es hinterher und läuft anderen Göttern nach. So sieht es aus. Dritte Vertiefung. Wer hat denn dieses Herzensproblem? Heute sagen ja Menschen ständig, ja wir sind die Guten, aber die anderen, die sind das Problem. Politisch Linksstehende sagen, wir machen es richtig, wir sind die Lösung, aber die Konservativen, die sind das Problem. Die Konservativen drehen es um, wir machen es richtig, die Linken, die sind das Problem. Hätte Jeremia auch machen können, er hätte zu den Nachbarvölkern gehen können und sagen, ihr habt das Herzproblem. Aber wo geht er hin? Er geht zu seinem eigenen Volk, dem Volk Gottes, dem Volk Israel. Und ihnen sagt er, wir haben dieses Herzensproblem. Und er sagt es nicht nur einer Gruppe in dem Volk. Kapitel 5 ist was ganz Krasses. Da sagt er, er geht zur Unterschicht und sagt, die Unterschicht, ja, die hört nicht hin. Er sagt, ja gut, die sind nicht so gebildet, daran liegt es vielleicht. Ich gehe mal zur Oberschicht, die werden doch hören. Und hören die? Ja, nee, die hören auch nicht. Und dann geht er zu den Priestern, das sind doch die Religiösen, die müssten doch hören. Die hören auch nicht. Wir alle haben ein Herz, das ständig von Gott wegläuft. Das ist die Diagnose, die krasse Diagnose. Es geht nicht nur um diese oder jene Tat, diese und jene moralische Regel. Es geht ums ganz Grundsätzliche, sagt Jeremia. Da ist das Problem. Das ist die krasse Diagnose, die Jeremia liefert. Was ist seine Therapie? Er predigt immer wieder, wie alle Propheten, kehrt um, ändert euch. Wie so ein Navigerät, ne? Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Aber die Botschaft ändert sich in der Zeit. Er sagt dann am Ende nicht mehr, wenn wir umkehren, dann wird Gott uns das Land lassen, uns wieder segnen. Er sagt dann mehr und mehr, nein, die Therapie reicht nicht aus. Die Therapie reicht nicht mehr. Es wird so kommen, dass Gott uns das Land wegnehmen wird. Wir werden nicht umkehren. Und Gott wird uns das Land wegnehmen. Er wird ein Nachbarvolk, die Babylonier, kommen lassen, die Herrschaft übernehmen. Das wird so kommen, das ist unausweichlich. Und was ist die Therapie? Die Therapie ist, dass wir als Volk diese Konsequenz annehmen. Dass wir uns darunter beugen, unter diese Fremdherrschaft. Nicht rebellieren, sondern demütig darauf warten, dass Gott unser Herz erneuert. Denn er wird nochmal eine Wende geben. Das ist die Hoffnung, die Jeremia predigt. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ja echt negativ, oder? Das ist negativ. Die Diagnose ist ja schon richtig depressiv. Dass unser Herz schon das Problem ist. Dass es nicht nur irgendein Detail hier oder da ist, sondern so ganz grundsätzlich. Und die Therapie, die ist ja auch nicht besser. So ein kleiner Hoffnungsschimmer, Gott wird nochmal eine Wende geben. Aber jetzt erstmal ist dran, dass Gott Konsequenzen spüren lässt. Boah. Wenn du so denkst, kann ich dir sagen, da denkst du ganz genau wie Jeremia. 40 Jahre musste er so eine Botschaft an den Mann, an die Frau bringen. Und er war darüber depressiv. Wir lesen das in diesem Buch, wie sehr er mit Gott ringt, wie er mit dieser Botschaft ringt, wie er am liebsten was anderes verkündigen würde. Alles okay. Gott macht alles wieder super. Ihr braucht euch nicht ändern. Läuft alles automatisch. Aber er kann diese Botschaft nicht verkündigen, weil sie nicht die Wahrheit ist. Und wir lesen in diesem Buch, wie Gott Jeremia immer wieder aufbaut, ihm neue Kraft gibt, ihn beschützt, auch in dieser schwierigen Zeit. Was machen wir heute mit dieser Botschaft? Das Schöne ist, als christliche Gemeinde dürfen wir eine viel schönere Botschaft verkündigen als Jeremia damals. Das ist so. Jeremia musste sagen, die Konsequenz kommt, aber lass uns darauf warten, dass Gott irgendwann mal eine Wende bringt, was neu macht. Und was dürfen wir sagen? Wir dürfen sagen, genau das ist passiert in Jesus. In Jesus hat Gott diese Wende gebracht. Diese Heilung, diese Erneuerung. In Jesus hat Gott alles getan, damit unser Herz neu wird, erneuert wird, geheilt wird. Er ist gestorben, er ist auferstanden, damit all das heil wird. Auch das tiefste Innere. Und wir dürfen uns selbst und unseren Freunden sagen, lass dich bei Gott einpflanzen durch Jesus. Sei wie diese abgeschnittene Blume, die wieder neu eingepflanzt wird in Gottes Wiese. In Gottes Nähe blühen wir auf. Es gibt Hoffnung für unser Herz. Das ist die wunderbare Botschaft. Darum geht es nächsten Sonntag noch mehr. Aber hat sich deswegen die Diagnose von Jeremia für uns erledigt? Können wir die weglassen? Können wir diese negativen Aussagen, dass wir alle so ein Herzproblem haben, weglassen? Und direkt zu Jesus springen? Die Antwort in der Bibel ist ganz klar. Nein, das können wir nicht. Warum? Erstens hat Jesus diese Diagnose bestätigt. Die Therapie ist viel besser, aber die Diagnose bleibt. Jesus hat gesagt, aus dem Herzen kommen all diese bösen Gedanken. Da kommen sie her. Nicht aus meiner Umwelt, nicht von meiner Kindheit, nicht von irgendwelchen anderen. Nein, aus mir selber. Zweitens wäre es fatal, wenn wir diese Diagnose weglassen. Denn wir wissen aus der Medizin, Diagnose und Therapie, die gehören zusammen. Ohne Diagnose braucht es keine Therapie. Und wenn wir nur sagen, ach, wir sind ja eigentlich alle ganz okay, bisschen aufhübschen vielleicht. Ey, wozu brauchen wir es dann, dass Jesus für mich stirbt, für mich aufersteht, dass Gottes Geist in mich hineinkommen soll? Wozu brauche ich das? Und drittens bewirkt gerade diese negative Diagnose ganz viel Positives in unserem Leben. Wir alle hätten gerne in uns mehr Barmherzigkeit. Für uns und andere, oder? Mehr Freude und Hoffnung. Ja, mehr Liebe, oder? Ey, das wäre doch super, wenn wir davon mehr hätten. Und ich darf dir sagen, das alles bekommen wir, wenn wir eben die Diagnose und die Therapie und die Diagnose ernst nehmen und annehmen. Wenn wir diese Diagnose von unserem Herzensproblem nicht ernst nehmen, dann schwanken wir ständig zwischen Überheblichkeit und Verzweiflung. Wir alle wissen das. Wenn wir es schaffen, unsere Regeln einzuhalten, die wir wichtig finden, wenn wir unsere Ziele erreichen, die wir erreichen wollen, dann fühlen wir uns gut. Fühlen wir uns gut und sogar besser als die anderen, die das nicht schaffen. Wir sagen es vielleicht nicht, aber wir fühlen uns so. Ich bin besser als die anderen. Besser als diese Hallo-Tri-Star. ist die Überheblichkeit. Andere Seite, wenn wir merken, wir schaffen es nicht. Ich schaffe meine Regeln nicht einzuhalten oder auch nur ich schaffe meine Ziele im Leben nicht zu erreichen. Hey, dann sind wir verzweifelt. Ich bin ein Versager. Warum kriege ich das nicht auf die Reihe? Was ist mit mir? So schwanken wir ständig hin und her, je nachdem, wie es läuft in unserem Leben. Ich fange mal zu sagen, in der Gemeinde ist es doch genauso. Wenn es gerade in meiner Gemeinde richtig gut läuft, dann sagen wir, ja, das ist meine Gemeinde. So viel besser als die anderen Gemeinden. Wenn es andersrum ist, oh, was ist bloß mit meiner Gemeinde los? Warum bin ich hier? Aber wenn wir diese negative Diagnose annehmen, wir alle haben dieses Herzproblem, dann sagt uns das, ey, es gibt keinen Grund zur Überheblichkeit. Da wird völlig die Luft rausgelassen. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir alle haben dieses Problem. Aber es gibt auch keinen Grund zur Verzweiflung. Denn Jesus ist ja für uns alle gestorben und auferstanden. Ich betone mir hier mal ganz deutlich, auch für Christen hat sich diese Diagnose nicht erledigt. Ja, Jesus macht vieles neu. Er erneuert unser Herz. Und doch bleibt was von diesem alten Herz da. Auch in dir und mir wirkt was von diesem Herz nach. Wenn da die komischen Gedanken hochploppen, Überheblichkeit, Verachtung, Neid, Bitterkeit, ist das für uns fremd? Hat sich das erledigt? Für mich nicht. Auch wir brauchen täglich Jesus, der uns vergibt und der uns heilt, den Heiligen Geist, der uns erneuert. Wenn wir das ernst nehmen, dann macht uns das barmherzig. Es macht uns realistisch für uns selber, für unsere Gemeinde und für unsere Mitmenschen. Ja, zweitens, die Diagnose ernst zu nehmen, die schenkt uns sogar mehr Freude über unser Leben. Gibt uns mehr Freude. Ja, wenn wir diese Diagnose an den Rand schieben und sagen, ja, das mit Jesus ist schon ganz nett, deswegen bin ich ja auch dabei. Aber jetzt geht es doch darum, dass meine Lebensprobleme gelöst werden. Wenn so sich unsere Aufmerksamkeit verschiebt auf die Lebensprobleme, dann haben wir genau wieder dieses selbe Schwanken zwischen Freude und Anspannung. Wir freuen uns, wenn Probleme gelöst werden. Wenn auf einmal wir monatelang an der Sache brüten und dann ist die Lösung da. Wir freuen uns zumindest mal kurz. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Problem, die ja noch nicht gelöst sind. Da kommt die Anspannung wieder. Vielleicht sogar die Bitterkeit. Gott, warum machst du denn nicht? Warum lässt du mich denn da drin stecken? Wenn wir beides ernst nehmen, die Diagnose und die Therapie, dann erinnern wir uns jeden Tag neu, mein größtes Problem ist nicht der Kindergartenplatz. Es ist auch nicht meine Gesundheit. Mein größtes Problem ist mein Herz. Und dieses Problem hat Jesus gelöst und er ist dabei, es weiter zu lösen. Und er wird es in Ewigkeit lösen. Das größte Problem überhaupt. Es ist gelöst, es wird gelöst, es wird gelöst werden. Ich habe die Lösung gefunden in Jesus Christus, in Gott dem Vater, in dem Heiligen Geist. Darauf verlasse ich mich, darüber freue ich mich. Und das gibt mir auch die Perspektive, die Alltagsprobleme einzusortieren, als das, was sie wirklich sind. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann kommt alles andere auch. Es gibt Hoffnung, es gibt Freude und drittens, es gibt sogar mehr Liebe. Wenn wir die Diagnose und die Therapie ernst nehmen. Mein gestern war Reformationstag. Martin Luther, Erneuerung, Reformation. Was war sein Problem? Sein Problem war nicht, dass er es nicht geschafft hätte, die Regeln einzuhalten und Gott zu dienen. Das hat er getan, als Mönch, leidenschaftlich, konsequent. Er hatte nur ein Problem. Er merkte, es gibt ein wichtigstes Gebot in der Bibel. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst mich lieb haben von ganzem Herzen. Und er merkte, dieses Gebot, das schaffe ich nicht. Ich liebe Gott nicht. Ich gehorche ihm, ich fürchte ihn. Aber lieben? Nee, eigentlich nicht. Kennt ihr das? Kennst du das aus deinem Herzen? Gehorchen geht, fürchten geht auch, aber lieben? Martin Luther hat genau das erlebt, was Jeremia hier beschreibt. Unser Herz ist das Problem. Unser Herz kann Gott nicht wirklich lieben. Es verlässt Gott ständig. Es liebt andere Dinge mehr als Gott. Meine Arbeit, die soll mir Erfüllung und Glück geben. Mich bestätigt mein Partner, der soll mich immer auffangen in allen Lagen. Wie kann ich Gott lieben? Wie kann ich dieses wichtigste Gebot der Bibel erfüllen? Jesus hat mal gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Andersrum, wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Wenn ich denke, ach, mir sind ja nur so ein paar kleine Kleinigkeiten vergeben worden, alles andere habe ich ja richtig gemacht. Kein Wunder ist meine Liebe ganz unten. Aber wenn mir das klar ist, mein Herz ist das Problem. Es liebt Gott nicht wirklich. Ich kann Gott nicht wirklich lieben. Und das ist mir vergeben. Das wird erneuert. Mir ist so viel vergeben. Aber dann ist meine Liebe ganz anders. Dann erfüllt mich das mit Liebe. Erst am Kreuz von Jesus sehen wir beides richtig klar. Die Diagnose und die Therapie. Erst wenn ich ans Kreuz von Jesus schaue, dann wird mir so richtig klar, wie ernst die Diagnose eigentlich ist über mich. Es steht über mich und um mich und dich so ernst, dass Jesus sterben musste. So ist es. So ernst steht es um dich und mich. So groß ist dein und mein Problem, dass das nötig war. Krass, wirklich? Aber gleichzeitig sehen wir am Kreuz die unendlich viel größere Liebe Gottes. Du bist Gott so unendlich wertvoll, so wichtig, dass Jesus liebend gern diesen Weg gegangen ist für dich. Hätte es gemacht für dich, wärst du der Einzige auf dieser Erde. Gott liebt nicht nur deine Erfolge. Er liebt nicht nur, wenn du dich nur, wenn du gut bist und die Regeln einhältst. Er liebt sogar dich mit diesem Herz, das ihn eigentlich gar nicht lieben kann. Er hat alles getan, damit du nach Hause kommen darfst. Immer wieder nach Hause kommen darfst. Zu Hause sein darfst, jetzt und in Ewigkeit. Und diese Liebe, die steckt mich an. Die erweckt meine Liebe. Wenn ich beides sehe, die ernste Diagnose und die wunderbare Therapie, die Jesus Christus für dich und mich bringt. Ich will dir sagen, deswegen nimm die Diagnose ernst. Wenn du es noch nicht getan hast, lies die Wochen mal rein in den Propheten Jeremia. Da wird das ganz deutlich. Und schau auf Jesus. Füll dein Herz mit seinen guten Worten, dem, was er dir und mir verspricht. Denn wem viel vergeben ist von Gott, der liebt Gott auch viel. Der liebt Gott die Liebe meines Lebens. Amen. Vielen Dank euch. Ja, das ist wahr. Wir müssen die Liebe des Lebens nicht suchen, sie sucht uns. Brauchen sie nicht vergebens zu suchen. Sie ist nah bei uns. Ich darf euch jetzt den Segen dieses liebenden Gottes zusprechen. Nach dem Segen wird oft gesagt, geht hin in Frieden. Das gilt natürlich für die neue Woche, für diesen Sonntag. Heute gilt es auch fürs Verlassen des Gemeindezentrums. Geht hin in Frieden auch nach draußen und unterhaltet euch dort gerne weiter. Lasst uns aufstehen zum Segen. Gott der Herr, segne dich und behüte dich. Jesus Christus, der für dich gestorben ist, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Heilige Geist, der ausgegossen ist in diese Welt, erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dich mit seinem Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, jeden Tag neu. Geh hin in Frieden. Amen.